NDR 90,3 Podcast. Das Hamburger Hafenkonzert.
NDR 90,3.
Vielleicht haben Sie das auch schon einmal erlebt. Ein Strandspaziergang, Sie finden eine Flasche, darin ein Zettel. Die Nachricht ist vielleicht viele Jahre alt. Eine Flaschenpost. In zahllosen maritimen Erzählungen spielen sie eine Rolle. Ferienkinder übergeben sie Wind und Wellen in der Hoffnung auf neue Bekanntschaften in fernen Ländern. Seeleute warfen sie im Sturm über Bord, wenn sie glaubten, ihre letzte Stunde habe geschlagen. Andere Flaschenposten dienten und dienen der Wissenschaft, zum Beispiel der Erforschung der Meeresströmung. So wie die Flasche, die Anfang des Jahres am Strand von Australien wiedergefunden wurde und vor einiger Zeit im Internationalen Maritimen Museum zu bestaunen war. 132 Jahre nach ihrer Aussetzung. Die Faszination Flaschenpost. Heute unser Thema im 3322. Hamburger Hafenkonzert. Ich bin Jan Wulff. Moin!
NDR 90,3.
Wir sind Hamburg.
Hamburg. Hamburg. Hamburg.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 heute zum Thema Flaschenpost. Überbringer von Botschaften, die unadressiert einfach ins Meer geworfen werden. Viele von ihnen erzählen Geschichten. Manchmal rührende, manchmal kuriose. Jan Graf hat einige von diesen Geschichten zusammengetragen.
Die Wellen sprechen, schon die nächste kann Worte an die Gestade spülen. Ein Zettel in einer Buddel, eine Mitteilung von irgendwo, von irgendwann. Die Wellen sprechen. 2012, da warf der Hurricane Sandy eine kleine Plastikflasche an die Ostküste der USA. Darin lag der Brief eines kleinen Mädchens, das geschrieben hatte: Sei hervorragend zu dir selbst, Dude. Ein Filmzitat. Über 10 Jahre lang war diese Flaschenpost unterwegs gewesen. Nun hatte ein Arbeiter sie aus den Müllbergen gefischt, die der Sturm hinterlassen hatte. Schließlich landete die Post bei der Mutter des kleinen Mädchens von einst, und der kamen die Tränen. Ihre Tochter, inzwischen herangewachsen zu einer jungen Frau, sie war wenige Jahre zuvor bei einem Unfall tödlich verunglückt. Und vermochte doch, ihre Mutter zu trösten. Sei hervorragend zu dir selbst. Die Mutter erzählt, dieser Satz habe sie gelehrt, sich nicht mehr um die verlorene Tochter zu sorgen. Die Wellen sprechen und sie haben einen langen Atem. Einem Fischer bei Kiel ging eine Flaschenpost ins Netz, die hatte seit 1913 in der Ostsee gedümpelt. Ein gewisser Herr Platz aus Berlin hatte sie zu Kaisers Zeiten im Dänemark-Urlaub ins Wasser geworfen. Nichts Besonderes, eine Postkarte mit seiner Adresse und der Aufforderung, der Finder möge sie ihm zuschicken, anbei 2 Briefmarken. Doch die Botschaft, als Zeitvertreib losgeschickt, sie bewirkt viel mehr. Die Enkelin des Absenders berichtet, die Nachkommen des Herrn Platz, die ganze große Familie, sie würde nun nach dem Fund der Nachricht des gemeinsamen Ahnen wieder enger zusammenrücken. Die Wellen sprechen und mitunter erzählen sie verrückte Geschichten. Eine japanische Schülerin hatte einen Brief geschrieben und verschickte ihn, nein, nicht mit der Flaschenpost, aber mit einem nahen, wenn auch kurzlebigeren Verwandten. Das Mädchen band ihn an einen Gasballon und übergab ihn also dem Wind. 15 Jahre später, es war das Jahr 2008, da tauchte der Brief wieder auf, im Pazifik. Der Brief ging einem Fischer in 1000 Meter Tiefe ins Netz und der staunte nicht schlecht, als er das Schriftstück auf einem Plattfisch klebend fand. Unglaublich, aber die Schrift ließ sich noch entziffern. Die inzwischen 21-jährige Absenderin wurde ausfindig gemacht und sie sagt den Fernsehteams das einzig Richtige in so einer Situation, nämlich: Mit so einer Antwort habe sie nicht gerechnet. Die Wellen sprechen. Schon die nächste kann Worte an die Gestade spülen. Ein Zettel in einer Buddel, eine Mitteilung von irgendwo, von irgendwann, von irgendwem.
Es war schon etwas ganz Besonderes, was da vor einigen Wochen im Internationalen Maritimen Museum für einen Tag zu bestaunen war. Die wohl älteste Flaschenpost der Welt. Vor 132 Jahren auf Geheiß der deutschen Seewarte mit Sitz in Hamburg ausgesetzt. Zur Erforschung der Meeresströmungen. Im Indischen Ozean hatte Kapitän Diekmann sie 1886 von seiner Bark Paula ins Meer geworfen. Gefunden wurde sie Anfang Januar von einem australischen Ehepaar am Strand von Wedge Island, etwa 180 Kilometer von Perth entfernt. Finderin Tonya Illman.
Ich wollte eigentlich nur Müll vom Strand entfernen. Ich habe mich gebückt und sie aufgehoben. So einfach war das. Ich war nicht auf der Jagd nach irgendwas. Ich bin auch kein Sachensucher oder sowas. Ich habe einfach nur Müll vom Strand aufgehoben und das war's.
Viele Gedanken über das, was sie dort gefunden hatte, machte sich Tonya Illman zunächst also nicht.
Wir hatten gerade unser Haus renoviert und ich wollte Flaschen zur Dekoration in einen Bücherschrank stellen. Und da habe ich gedacht, perfekt, jetzt habe ich eine. Deswegen habe ich auch gedacht, die Flasche behältst du. Die war wirklich hübsch und sah alt aus. Aber ich hatte wirklich keine Ahnung, wie alt sie war.
In die Flasche sah Tonya Illman nicht. Und vielleicht wäre die Bedeutung der Flasche auch noch länger unentdeckt geblieben, wäre dort nicht die Freundin des Sohnes von Tonya Illman gewesen. Sie entdeckte etwas in der Flasche. Was es war, konnte auch sie zunächst nicht erkennen.
Eine Zigarette? Eine Zigarre? Und dann sagte sie, nein, es ist eine Nachricht. Da wurden wir alle natürlich ganz neugierig.
Es war ein Text auf Deutsch, der dort auf verblichenem Papier zu lesen war.
Diese Flasche wurde über Bord geworfen am 12. Juni 1886 in 32 Grad 49 Minuten Breite Süd und 105 Grad 25 Minuten Länge Süd von Greenwich Ost.
Als Schiff, das die Flasche aussetzte, ist die Bark Paula mit dem Heimathafen Elsfleet erwähnt. Weiter unten ist zu lesen:
Der Finder wird ersucht, den darin befindlichen Zettel, nachdem die auf umstehender Seite gewünschten Angaben vervollständigt sind, an die deutsche Seewarte in Hamburg zu senden oder auch an das nächste Konsulat zur Beförderung an jene Behörde abzugeben.
Gleich am nächsten Morgen nahmen die Illmans Kontakt zum Museum of Western Australia auf. Dieses übernahm die weiteren Recherchen und schaltete auch das Deutsche Schifffahrtsmuseum in Bremerhaven sowie das Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg ein. Das BSH ist die Nachfolgerin der Deutschen Seewarte in Hamburg. Kim Illman, Ehemann der Finderin.
Anfangs haben sie uns nicht geglaubt, aber als sie die Fotos sahen, dachten sie wohl, oh, das könnte wohl doch echt sein. 3 Wochen lang ging der Kontakt zwischen Deutschland und Perth, ein ständiges Vor und Zurück. Manchmal haben wir tolle Neuigkeiten bekommen und sie sagten, ja, wir haben gewisse Hinweise gefunden. Andere Tage sagten sie, dass die Flaschenpost wohl nicht echt sei. So ging es ständig hin und her, bis zum 10. Februar, als wir eine Kopie des Berichtes bekommen haben, der da hinten liegt. Und das war der Punkt, als wir realisierten, ja, sie ist wirklich echt.
Der Bericht, der Beweis, von dem Kim Illman spricht, ist eine Art Logbuch aus dem Archiv der ehemaligen Seewarte in Hamburg. Gudrun Nöth vom Deutschen Wetterdienst, wo das Logbuch aufbewahrt wird, über den dortigen Eintrag aus dem Jahr 1886.
Also das ist der 12. Juni, 12 Uhr. Dann heißt es hier, Stromflasche über Bord. Also das ist der Eintrag. Und das ist exakt diese Flasche.
Für Kim und Tonya Illman, die eigens für die Zusammenführung ihrer Flaschenpost mit dem dazugehörigen Logbuch nach Hamburg gereist sind, ist es, als wenn 2 Puzzleteile, die zusammengehörten, nun endlich zusammengefunden hätten.
Weil Hamburg diesen Teil des Puzzles hatte und wir hatten unseren. Und heute haben sie geheiratet.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute zum Thema Faszination Flaschenpost. Und ja, auch für Monika Bröch-Moritz war der Fund der 132 Jahre alten Flaschenpost natürlich ein großes Ereignis. Sie ist Leiterin des Bundesamtes für Seeschifffahrt und Hydrographie, der Nachfolgeorganisation der Deutschen Seewarte, die vor 150 Jahren in Hamburg gegründet wurde. Mein Kollege Christian Oechsle hat mit Monika Bröch-Moritz gesprochen.
Als die Nachricht von der Flaschenpost kam, war das für uns elektrisierend. Es ist wie eine Nachricht aus der Vergangenheit, aus den Anfängen unserer beiden Behörden, Wetterdienst und BSH. Also was Tolleres kann einem im Geburtstagsjahr gar nicht passieren.
Nun sind es 663 Flaschen. Wie lange ist es denn her, dass die letzte Flaschenpost abgegeben wurde bei Ihnen?
Die letzte Flaschenpost, die aufgefunden wurde, war Anfang der 30er Jahre des 20. Jahrhunderts. Das Experiment wurde gestartet in den 60er Jahren des 19. Jahrhunderts von Georg von Neumeier. Er hat ganz gezielt Plätze vorgegeben, an denen Flaschen mit einer Notiz über Bord gegeben werden. Und auf diesen Zetteln stand drauf, dass der Finder bitte eintragen möchte, wann und wo er sie gefunden hat. Und aus diesen Differenzen, also von Aussendung und Auffindung, konnte man Meeresströmungen festlegen. Das ganze Experiment lief über etwa 50, 60 Jahre bis Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre. Und in dem Zeitraum wurden auch Zettel gefunden. Und dann seit jetzt fast 100 Jahren, muss ich sagen, keine mehr. Das war jetzt das erste Ereignis dieser Art seit langer Zeit.
Rechnen Sie jetzt vielleicht sogar mit weiteren Funden?
Also von den Flaschen, die ausgesendet wurden, sind wahrscheinlich 10% zurückgekommen. Wir haben 660, also irgendwo 6.000 bis 8.000 werden verschickt worden sein. Und vielleicht sind die Leser und Hörer in der Welt jetzt aufmerksamer und schauen in jede Flasche, ob sich nicht noch so ein Zettel findet. Es ist nicht ausgeschlossen. Wer weiß, was wir noch für Überraschungen erleben werden.
Also Augen auf beim Strandspaziergang. Das Hamburger Hafenkonzert ist hier heute zum Thema Faszination Flaschenpost und die hat offensichtlich auch unsere Kulturschaffenden inspiriert. Joachim Ringelnatz zum Beispiel widmete ihr ein eigenes Gedicht, das Gedicht eines hoffnungslos Schiffbrüchigen.
Es gurgelt im Schiffsraum, zur Eilis ihn treibt. Er greift nach Tinte und Feder. Des Schiffes Schicksal und Grüße schreibt er an Weib und Kind und den Reeder. Und die letzte Botschaft nach Seemannsbrauch vertraut er der Flasche gläsern im Bauch. Versiegelt den Hals, dann seufzt er schwer. Und über die Reling ins brausende Meer wirft er das Glas mit dem Briefe.
Gleich in mehreren seiner Romane weist Jules Verne, der Autor so vieler berühmter Abenteuerromane wie 20.000 Meilen unter dem Meer und in 80 Tagen um die Welt, der Flaschenpost eine Schlüsselrolle zu. In der Erzählung Die Kinder des Kapitän Grant findet der schottische Lord Glenarvan eine Flaschenpost im Bauch eines Hammerhais. Die Schriften darin vom Salzwasser zerfressen, auf Englisch, Deutsch und Französisch verfasst. Die Übersetzung des Textes ist der Beginn eines großen Abenteuers.
Am 7. Juni 1862 ist der Dreimaster Britannia aus Glasgow auf der südlichen Halbkugel an der Küste Patagoniens gekentert. Kapitän Grant und zwei Matrosen haben sich an Land auf dem Kontinent gerettet, wo sie von grausamen Indianern gefangen wurden. Sie haben diese Flaschenpost an einem Ort in der Nähe des 37. Breitengrades ins Meer geworfen. Bringt ihnen Hilfe oder sie sind verloren.
Ein Faszinosum ist die Flaschenpost auch für Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. In Pippi in Takatuka-Land sitzen Tommy, Annika und Pippi Langstrumpf auf einer einsamen Insel fest und verschicken eine Nachricht in einer Limonadenflasche. Es ist, wie so oft, eine wahre Begebenheit aus dem Leben Astrid Lindgrens, die hier erzählt wird. Ihr Bruder und ihre beiden Cousinen spielten einst Robinson Crusoe am Ufer eines Sees.
Sie schickten eine Flaschenpost, in der geschrieben stand, ohne Schnaps und Schnupftabak müssen wir auf dieser Insel binnen 2 Tagen elendig verschmachten. Leider fiel der Brief unserer Großmutter in die Hände, die das gar nicht komisch fand. Ich dagegen fand es sehr lustig und habe die Geschichte in Pippis Abenteuern erzählt.
Na los, Tommy, schreib doch! Wenn du den Zettel fertig hast, stecken wir ihn in die Flasche und dann kann die Post abgehen.
Was soll ich denn schreiben?
Schreib, was ich dir sage. Wir sind ohne Schnupftabak und verschmachten auf dieser Insel.
Flaschenpost. Der Stoff, aus dem Kinderträume sind. Das erkannten nicht nur Michael Ende, Kirsten Boje und Annette Blyton, sondern auch Ottfried Preußler. In seinen Erzählungen vom Räuber Hotzenplotz ersinnen Seppel und Kasperl eine ganz besondere List, um den Bösewicht zu fangen.
Zuerst schreiben wir einen Brief. Den stecken wir dann in die leere Essigflasche.
In die, die wir aus dem Stadtbach geangelt haben?
Ja, und dann wird die Essigflasche versiegelt.
Und dann?
Dann bringen wir sie dem Räuber Hotzenplotz persönlich hinaus in den Wald und locken ihn mit dem Brief ins Spritzenhaus.
Kasperl und Seppel, sie haben es noch nicht nach Hollywood geschafft. Die Flaschenpost schon. 1999 mit dem Filmdrama Message in a Bottle, der Beginn einer großen Liebe. Darin findet die Journalistin Teresa aus Chicago beim Joggen am Strand eine Flasche mit einem anrührenden Liebesbrief darin.
Es tut mir leid, dass ich dich nicht so festgehalten habe, dass nicht einmal Gott dich hätte von mir fortreißen können. Gezeichnet all meine Liebe, G.
Du wünschst dir doch, der würde stehen, liebe Teresa.
Ist das nicht unglaublich? Eine solche Liebe in dieser Welt. Wir sollten den Brief zurückverfolgen.
Die Flaschenpost, eine Post, die wir nicht frankieren und auch nicht adressieren. Wir überlassen ihren Zielort dem Zufall. Wobei das mit dem Zufall ja so eine Sache ist. Denn die Flasche treibt zwar auf offener See, ihr Weg ist aber bedingt durch die jeweils herrschenden Strömungsverhältnisse. Der Weg einer Flaschenpost lässt sich also zumindest im Groben nachvollziehen. Dass dies möglich ist, verdanken wir Ozeanographen, die die Meeresströmungen in den letzten Jahrhunderten erforschten. Unzählige Geschichten lassen sich über die Erforschung der Meeresströme erzählen. Eine von ihnen ist die von den Plastiktierchen. Eines wie dieses hier. Etwa 29.000 von ihnen gingen 1992 in einem Sturm über Bord, waren wie die Flaschenposten Drifter auf den Meeren. Und auch über sie ließ sich die Strömung in den Ozeanen wunderbar beobachten. Lutz Reit erinnert.
Ein schwerer Wintersturm fegt über den Nordpazifik, unweit der globalen Datumsgrenze. Vor wenigen Tagen hat das Containerschiff den Hafen von Hongkong verlassen. Nun ist es auf dem Weg nach Tacoma, eine Hafenstadt an der Westküste der USA. Fast die Hälfte der Wegstrecke ist an diesem 10. Januar 1992 geschafft. Doch nun hat der Kapitän Mühe, das Schiff durch die brodelnde See zu steuern. Riesige Brecher donnern aufs Deck. Das Schiff neigt sich bedrohlich zur Seite. Plötzlich reißen einige der Container aus ihren Verankerungen. 12 der Metallbehälter geraten ins Rutschen. Wie Torpedo schießen sie über Bord in die schäumenden Wogen. Einer der Container öffnet sich beim Aufprall aufs Wasser. Eine schrillbunte Ladung quillt hervor. Quietschgelbe Badeenten und rote Biber, blaue Schildkröten und grüne Frösche. Statt in den Planschbecken kleiner Kinder landen 28.800 Plastiktiere in den tosenden Wogen des Pazifiks.
Die werden getrieben von der Strömung auf lange Sicht und vom Wind auf kurze Sicht. Und die verlorene Ladung, auch die Container, werden sich also einsortieren in die Stromsysteme, die wir haben. Und im Pazifik, da an der Stelle ungefähr, wo der Container über Bord gegangen ist, hat man eine Strömung, die gegen den Uhrzeigersinn läuft. Wir nennen das den subpolaren Wirbel. Das heißt, die Strömung geht erstmal Richtung Westen, Richtung Alaska, Kanada und geht dann so an der kanadischen Alaska-Küste wieder so ein bisschen zurück Richtung Asien.
Professor Martin Fisbeck vom GeoMar-Meeresforschungszentrum in Kiel kennt die Strömungen der Ozeane. Für ihn ist der weitere Weg der Plastiktiere vorgezeichnet. Es geht zunächst nach Nordamerika, und zwar an die Südspitze Alaskas. Mitte November, 10 Monate nach der Havarie, finden Strandbesucher die ersten 6 Gummitiere an der felsigen Küste der Baranoff-Insel südlich der Hafenstadt Sitka. Mehr als 3000 Kilometer haben die Planschtiere in dieser Zeit zurückgelegt.
Und es war nur der Auftakt zu einer jahredauernden Fundserie, die sich in Australien, Indonesien, Chile und weiteren Ländern fortsetzte. Durch die Beringstraße gelangten Enten sogar in das Arktische Meer und weitere Tausende treiben sicher noch im Great Pacific Garbage Patch, dem Müllstrudel im Pazifik. Schätzungen zufolge führt der 100 Millionen Tonnen Kunststoffabfälle mit sich. Apropos treibender Müll. Nicht ganz unumstritten ist sicherlich die Forschungseinrichtung des US-Ozeanographen Curtis Abismeyer. Flotsometrics, so heißt die Berechnung komplexer Oberflächenströmungen mit Hilfe schwimmenden Mülls. Funde angespülten Abfalls dokumentiert Abismeyer in seinem Beachcombers Newsletter, den man gegen Geld im Internet abonnieren kann.
Das sind Geschichten, die Strandgutsammler mir schicken.
Es begann 1990, als 5 Container mit 80.000 Nike-Schuhen über Bord gegangen waren. 1992 hatten wir diese 29.000 Schildkröten, Biber, Enten und Frösche, die in derselben Region ins Wasser gefallen waren. Und 1994 hatten wir 34.000 Hockeyschläger, die verloren wurden. Leute in allen Teilen der Welt finden etwas und informieren mich. Und ich packe es in den Rundbrief und schicke ihn rum.
Vom Treibgut zum globalen Experiment. Bei aller Freude über viele Zuschriften, Curtis Abbesmeyer ist auch besorgt über die Dinge, die er dokumentiert.
Ich muss sagen, dass wir den Ozean infizieren mit Plastik. Plastik zersetzt sich nicht. Es zerbricht in immer kleinere Stücke bis auf Molekularebene. Also der ganze Körper des Ozeans ist infiziert mit winzigen Plastikteilchen.
Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3. Und vielleicht haben Sie es ja selbst auch schon getan. Eine Flaschenpost abgeschickt, Wind und Wellen zum Briefträger gemacht. Vielleicht ist sogar eine Brieffreundschaft daraus geworden. Ein Mensch sammelte Ihre Botschaft auf und meldete sich bei Ihnen als Finder. Häufig steckt Spaß dahinter, wenn eine Flaschenpost auf die Reise geht. Doch es gibt auch die dramatischen Geschichten. Gerrit Menzel kennt so einige von ihnen. Er ist Historiker am Internationalen Maritimen Museum. Dort ist zum Beispiel eine Flaschenpost verwahrt, die im Jahr 1875 über Bord geworfen wurde. Von einem ostfriesischen Kapitän namens Schumacher.
Der mit seinem Segler im Skagerrak nachts im Sturm leckgeschlagen ist. Die haben die ganze Nacht gelänzt, aber sie haben gemerkt, wir schaffen es nicht, das Schiff geht uns weg. Und dann hat er in dem quasi letzten Momenten seines Lebens oder vermeintlich letzten Momenten seines Lebens einen Abschiedsbrief an seine Kinder und seine Frau geschickt. Und dann ist das Schiff tatsächlich gesunken und er hat dann später als einziger überlebt, wie durch ein Wunder. Er war also schon dem Tode nahe, ausgekühlt und alles, was Sie sich vorstellen können, nicht mehr kräftig genug, sich auf dem Wrackteil zu halten, auf dem er schwamm. Da hat ihn eine schwedische Brigg gerettet. Und er konnte die Seile, die man ihm zuwarf, nicht mehr greifen. Die Hände waren klamm. Und als er dann von dem Wrackteil sank, entkräftet, wohl in den Tod, wie er meinte, ist er wie von Geisterhand in einen Rettungsring geglitten, den man ihm zugeworfen hatte. Und das ist ein Umstand, den er auf göttlichen Willen zurückführte in seinem Leben. Und seine Flaschenpost hat er später selber bekommen.
Ein Umstand, den er einer glücklichen Fügung verdankte.
Ein dänischer Fischer hat sie Monate später gefunden. Die war also gar nicht lange unterwegs. Und hat sie dann über Christiania erstmal an die deutsche Botschaft geben lassen. Und das ist dann nach Deutschland geschickt worden. Und Herr Schumacher hatte ja an seine Familie adressiert. Also der war schon von ihm her richtig ausgestellt. Nicht? Das konnte ihn eigentlich nur erreichen, vorausgesetzt, das hätte jemand gefunden.
Eine weitere Geschichte, die Gerrit Menzel zu berichten weiß, ist die Geschichte der Flaschenpost von einem gewissen T. Breckwold. Sein genauer Vorname ist nicht überliefert.
Dieser Herr Breckwold war ein junger Seemann, der an Bord des Dampfers Carnac die Kollision mit einem Segler erlebte. Das Schiff war in einem kritischen Zustand, sinken war möglich und in Angst, was nun folgen könnte, schrieb er an seine Eltern.
Ein Brief mit ergreifendem Inhalt.
Die letzten Gedanken, die einer dann so im Kopf hat, also was passiert ist, sehr detailliert, allerdings in brüchigen Sätzen, woran man vielleicht die Anspannung ablesen kann. Also vieles muss man interpretieren, wie er das eigentlich meint. Ja, und dann verabschiedet er sich einfach mit Liebe.
Ein Abschiedsgruß, der Gott sei Dank dann doch nicht sein letzter gewesen sein sollte. Er überlebte die Seenot. Sein Schiff sank nicht.
Das ist also für ihn sehr gut ausgegangen. Aber auch diese Flaschenpost ist natürlich dann irgendwann an die Familie gekommen.
Hier ist NDR 90,3 mit dem Hamburger Hafenkonzert, heute zum Thema Faszination Flaschenpost. Und jetzt hören Sie sich das hier mal an.
Frühling lässt blaues Band wieder flattern, lüftet, Digga. Süße, Alter, wohlbekannte Düfte streifen ahnungsvoll Land, Digga. Feilschen, träumen schon, Alter, wollen balde kommen, Digga. Horsch, Alter, fernleiser Hafenton, Digga. Frühling, Alter, ja, du bist, Digga. Optisch habe ich vernommen, Digga.
Thomas Langkau ist das, Hamburger Schriftsteller und Berufsschullehrer. Und um seinen Schülern das deutsche Kulturgut etwas näher zu bringen, hat er Eduard Mörikes Frühlingsgedicht »Er ist's« einfach mal in Jugendsprache übertragen. Vielleicht finden Sie diesen Text ja mal in einer Flaschenpost, die irgendwo auf der Elbe, der Nordsee oder dem Pazifik dümpelt, denn so macht er das. Wann immer er irgendwo einen Auftritt hat, sucht er dort das Wasser auf und schickt eine Flaschenpost mit einem seiner Texte los.
Meine erste Flaschenpost habe ich 2009 bei den Deutschen Meisterschaften in Düsseldorf in den Rhein geschmissen und war nun sehr gespannt, ob da irgendwas passieren würde oder nicht. Und tatsächlich, knapp 2 Wochen später, kam eine E-Mail von der Finderin dieser Flasche. Die saß in Duisburg im Hafen und war sehr, sehr geknickt, weil sie gerade ihren Job verloren hatte und privat lief es bei ihr nicht. Sie war also total am Boden und der Text in der Flasche war, ich habe keine Angst und ging darum, was uns alles Angst macht, was uns kaputt macht und wie viele schöne Dinge es aber auch gibt, an denen man sich dann festhalten kann. Und sie war total beeindruckt, sie war total geflasht und sagte, ja, ey, du hast recht und mir geht es so scheiße, aber dieser Text, der öffnet mir die Augen und ich will mein Leben jetzt wieder ganz neu angehen. Und das war natürlich großartig.
Von Düsseldorf nach Duisburg, diesen Weg nahm die Flaschenpost, um die es gerade ging. Thomas Langkau hat aber auch Kenntnis von Exemplaren, die es in noch fernere Gestade verschlug.
Ich weiß nicht genau, wie weit die weiteste bislang geschwommen ist. Ich weiß nur, die am weitesten entfernte Eingeworfene, die müsste jetzt irgendwo vor Neufundland liegen. Das kam so, dass ein Publikumsgast von dieser Flaschenpostgeschichte Wind bekam hier in Hamburg und sagte, Mensch, ich kann die auch mitnehmen, wenn du willst. Ich mache eine Forschungsreise über den Atlantik und wenn du machst, schmeiße ich sie für dich in den Atlantik. Und naja, ist ein bisschen geschummelt das Ganze jetzt, aber ich habe gedacht, klar, warum nicht? Ja, ein paar Wochen später kriegte ich dann eine Mail von ihm mit Bildern, wie er sie vor Neufundland in den Atlantik geworfen hat, mit einem Text über Lothar Matthäus. Fatalerweise, wir wissen nicht, was die Kanadier damit anfangen können, aber mal schauen, vielleicht meldet sich auch auf die Post irgendwann jemand.
Vornehmlich kurze Texte schreibt Thomas Langkau, Texte, die er dann meist bei Poetry Slams im ganzen Bundesgebiet vorträgt und danach per Flaschenpost verschickt. Das geeignete Gewässer dafür zu finden, ist nicht immer ganz einfach. Einmal, da hat es ihn nach Niedersachsen in Schönehelmstedt verschlagen und das ist vielleicht fürs Kloster St. Marienberg bekannt, aber nicht gerade als Hafenstadt.
Ja, das musste ich dann auch feststellen. Ich war zu einer Lesung in Helmstedt, wollte die Flaschenpost loswerden und stellte fest, in Helmstedt gibt es sehr wenig Wasser. Ich musste dann auf irgendeinen Feuerwehrlöschteich oder sowas ausweichen. Das war in meinen Augen die letzte Möglichkeit. Zumindest habe ich kein größeres Gewässer mehr gefunden.
Doch auch wenn der Feuerlöschteich nicht sehr groß war, wieder angekommen ist die Flasche bisher noch nicht bei ihm.
Nee, weiß ich auch nicht. Also es könnte dafür sprechen, dass noch keine allzu großen Feuer in Helmstedt ausgebrochen sind, was ja auch schön wäre. Aber vielleicht wurde sie gefunden oder nicht, das ist das Problem bei jeder Flaschenpost, dass man es nicht weiß, wenn die Leute sich nicht melden.
Die Faszination Flaschenpost. Für Thomas Langkau geht von den Buddeln, mit denen er seine Gedichte verschickt, ein ganz besonderer Reiz aus.
Also es ist definitiv so, wenn ich sie von Bord schmeiße oder vom Ufer ins Wasser schmeiße, dann überkommt mich immer ein bisschen Wehmut. Es ist ein Spiel. Manche mögen sagen, ein langweiliges Spiel. Ich finde es immer noch spannend. Ein Spiel, du schmeißt etwas weg. Und du weißt, der Nächste, der diese Flasche in die Hand bekommt, wird den Text lesen und sich vielleicht melden. Es ist eine Schicksalsfügung. So, eine sehr, sehr kleine Schicksalsfügung, aber es ist eine Schicksalsfügung. Und ja, vielleicht, wie damals in Duisburg, trifft der Text jemanden und bereichert ihn. Vielleicht nicht, wir wissen es nicht.
Verse im Fluss. Mehr über den Hamburger Poeten Thomas Langkau und seine literarischen Flaschenposten auch im Internet auf seiner Seite unter satzsucher.de. Das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3, heute zu Flaschenposten. Und wir haben es ja in der letzten Stunde bereits gehört. Die Flaschenpost, sie steht am Beginn der Ozeanographie. Mit ihr wurde schon vor 150 Jahren ermittelt, welche Strömungsverhältnisse im Meer herrschen. Und die Geschichte geht weiter. Seit dem Jahr 2000 beteiligen sich 30 Nationen an dem sogenannten Argo-Programm. Strömung, Salzgehalt und Temperatur der Meere werden gemessen und noch so einiges andere und das mittels etwa knapp 4000 Argo-Driftern. 1,30 Meter hohe Kunststoffhülsen mit Antennen, darin Kabel, Platinen und Sendetechnik. Das Stück kostet zwischen 12.000 und 15.000 Euro. Dr. Birgit Klein ist Ozeanografin am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie in Hamburg und die deutsche Koordinatorin des AGO-Programms. Sie erklärt uns die moderne Version der Flaschenpost und ihren Nutzen für die Wissenschaft. Jan Graf hat mit ihr gesprochen.
Was wir geändert haben, ist, dass wir heutzutage doch lieber in kürzeren Abständen wissen wollen, wo die Geräte sind und entsprechend Kommunikationstechnik mit eingebaut haben. Und was wir auch geändert haben, und auch das ist dann jetzt etwas, was eine Flaschenpost nicht konnte, unsere Geräte können im Ozean auf- und absteigen. Also die Flaschenpost hat an der Oberfläche sich bewegt, unsere Geräte tauchen von der Oberfläche bis auf 2000 Meter Tiefe ab und kommen dann in 14-tägigen Abständen wieder an die Oberfläche zurück. Also insofern gibt es Unterschiede, aber die Technik hat sich natürlich auch entwickelt, das sollten wir auch nutzen. Wenn etwas an der Oberfläche treiben soll, muss es ja leichter sein als Wasser. Und wir müssen also Dichteänderungen hinkriegen. Und die einzige Möglichkeit, die wir haben, das bei so einem Gerät, was wir ja gar nicht mehr anfassen können, zu machen, dass wir dem Gerät sagen, verändere das Volumen, das du hast. Und dazu wird Maschinenöl, was hier im Flaschenkörper eigentlich noch drin ist, in eine Blase außerhalb des Flaschenkörpers gepumpt und dadurch ist das Gerät dann ein bisschen länger, hat ein größeres Volumen und eine andere Dichte und kann damit auf- und absteigen.
Die Flaschenpost des 21. Jahrhunderts weiterhin im Dienste der Wissenschaft. Die Erkenntnisse, die Sie gewonnen haben, sind besorgniserregend.
Besorgniserregend, also in dem Sinne, dass natürlich Meeresspiegelanstieg ein ganz wichtiges Thema für die Gesellschaft ist und wir mit diesen Geräten den Meeresspiegelanstieg, die Budgets, die dafür nötig sind, sehr viel besser bestimmen können, dass wir die punktuellen Messungen, die mit konventionellen schiffsgestützten Messungen gemacht werden können, auf der Fläche ausführen können und damit robuste Zahlen zum Meeresspiegelanstieg liefern können.
Stichwort Salzgehalt, auch den kann der Drifter messen und nach Hamburg funken.
Ja, diese Geräte messen Temperatur und Salzgehalt, das sind die Standardausführungen. Und bei den Salzgehaltsmessungen haben wir mit dem internationalen Programm, wir leisten als Bundesrepublik Deutschland einen Beitrag zu einer internationalen Kooperation, feststellen können, dass sich die Salzgehaltsunterschiede verstärkt haben. Da, wo die schon immer salzreiche Wassermassen waren, in den Tropen, wo viel verdunstet, werden die Wassermassen immer salzreicher. Da, wo wir die wenig salzreichen Wassermassen hatten, weil es viel regnet, weil viel Schmelzwasser in den Ozean kommt, werden sie salzärmer. Und das erzählt uns, dass sich der Wasserkreislauf in der Atmosphäre verstärkt haben muss, dass der Transport von Wassermassen, da wo sie verdunsten, in die hohen Breiten zugenommen hat, die Gesamtwassermenge. Auch das interpretieren wir als Folge des Klimawandels, die Atmosphäre, die wärmer wird.
Wo wir gerade über ökologische Themen sprechen, Frau Klein, was passiert eigentlich, wenn so ein Argo-Drifter nach 4 Jahren seinen Dienst getan hat? Bleibt er als Sondermüll im Meer zurück?
Ja, das ist tatsächlich im Moment der Fall. Die Geräte, wenn sie keine Batteriespannung mehr haben, um aufzusteigen, driften weiterhin in 2000 Meter Tiefe im Ozean. Wir sind sehr stark bemüht, die ökologischen Beeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten. Es wird jetzt darauf geachtet, dass möglichst Material benutzt wird, was ökologisch nicht so eine große Beeinträchtigung darstellt. Und wir hoffen jetzt, wo wir mit den Geräten auch, nachdem wir sie aus der Hand gegeben haben und auf ihren langen Weg geschickt haben, dass wir mit ihnen reden können, dass wir ihnen, sobald wir sehen, dass die Batterien abnehmen, die Spannung abnimmt, dass wir ihnen sagen, bleib bitte an der Oberfläche, um sie dann doch an irgendwelchen Stränden aufzusammeln. Also es ist uns schon ein Anliegen, aber ich glaube, da brauchen wir noch ein bisschen, bis wir das richtig umsetzen können.
Dr. Birgit Klein, Ozeanografin am Bundesamt für Seeschifffahrt und Hydrographie. Sie hören das Hamburger Hafenkonzert bei NDR 90,3 und da geht es jetzt weiter mit einem passenden Buchtipp. Natürlich zum Thema Flaschenpost. Wenn auch die Funktion der Flasche hier eine Zigarrenkiste übernimmt, in der die Botschaft transportiert wird. Es ist die Geschichte von Tjaak Evers, einem jungen Seemann Mitte des 19. Jahrhunderts. Auflaufend Wasser heißt das Buch. Daniel Kaiser hat es gelesen.
Tjaak will seine Eltern auf Baltrum mit einem Besuch überraschen. Am Abend vor Weihnachten im Jahr 1866 kommt er vom Festland und lässt sich auf der Insel absetzen. denkt er.
Die Bootsleute legen ab. Schlag für Schlag schluckt sie der Nebel, ihre Konturen lösen sich auf, vom Rand her, so wie Erinnerung verblasst. Und Tjark sieht ihnen nach.
Doch im dichten Nebel hat sich die Schiffsbesatzung geirrt. Tatsächlich landet er nicht auf der Insel, sondern auf einer Sandbank weit davor. Und das bei steigender Flut. Tjark weiß, er hat nur noch eine Stunde zu leben. Der Nautikstudent hat Stift und Papier dabei. Der 21-Jährige beginnt, einen Abschiedsbrief zu schreiben.
Liebe Eltern, Gebrüder und Schwestern, ich stehe hier auf einer Plat und muss ertrinken. Ich bekomme euch nicht wieder zu sehen und ihr mich nicht. Gott erbarme sich über mich und über euch. Ich stecke dieses Buch in eine Zigarrenkiste. Gott gebe, dass ihr diese Zeilen erhaltet. Ich grüße euch zum letzten Mal.
Astrid Dehe und Achim Engstler sind zufällig auf Tjark Evers und sein Schicksal gestoßen, als sie Urlaub auf Baltrum machten.
Und im dortigen Heimatmuseum vor einer Vitrine standen, in der eben vier Dinge ausgestellt sind, beinahe sakral angeordnet. Das Taschenbuch, zwei Seiten waren aufgeschlagen, die Zigarrenkiste, ein Halstuch und ein Bleistift. Und man erfuhr aus dem Begleittext, dass dieser Tjark Evers auf seiner Sandbank noch mehr geschrieben hat als die zwei Seiten, die aufgeschlagen waren.
Auf Baltrum ist die Geschichte natürlich bekannt. Und auf einer laminierten Speisekarte in einem Restaurant wird sie auch Touristen erzählt, zwischen Lachshäppchen und Bauernfrühstück. Aus dieser Gefangenschaft wollten Dier und Engstler Tjarks Geschichte befreien.
Wir hatten da also Fragmente eines Schicksals vor uns, das ans Herz griff und viel weiter zu gehen schien als diese vier Dinge, und haben uns dann bemüht, das Ganze, dessen Teile das in irgendeiner Weise waren, zu rekonstruieren. Das heißt, wir haben tatsächlich recherchiert, bis in örtliche Archive hinein.
So erfährt man viel über die Gefahren des Watts, die Geschichte der Insel und die Mentalität ihrer Bewohner. Aber der eigentliche Kern war natürlich nicht zu recherchieren. Was ging in Tjark in dieser Stunde vor? In diesem Moment haben sich die Autoren versucht hineinzufühlen. Der junge Mann halluziniert im dichten Nebel Schiffe herbei, schwankt in dem Buch zwischen Verzweiflung, Ohnmacht und Allmachtsfantasien.
Tjark wird möwenleicht, Glückswellen überschwemmen ihn. Eine Sturzsee, die ihn die Luft nimmt. Er steht bewegungslos und tanzt doch, springt, dreht sich, schüttelt den Kopf wieder und wieder. Er wusste, so konnte er doch nicht enden, dieser kleine Sprung vom Boot auf den Sand.
Nach dem Brief an die Eltern nimmt er das Papier noch einmal zur Hand.
Und schreibt oben auf eine Seite zwei Worte. Nämlich der Gütige. Und man hat das Gefühl, nun wird also eine weitere sattsam bekannte religiöse Formel benutzt. Tatsächlich streicht er diese beiden Worte wieder durch. Und darunter schreibt er, ich bin T. Evers aus Baltrum.
Tjark will sein Schicksal nicht als von Gott gegeben annehmen, sondern er spielt mit dem Gedanken, sich zu ertränken.
Und das waren Motive, die für uns diese Figur auch tatsächlich aus moderner Sicht interessant gemacht haben. Religion ist eine der Sicherheiten, von der man annehmen könnte, sie bleibt unberührt, egal ob ich im Nebel stehe oder auf einer Plat oder hier im Nordspeicher sitze. Das ist aber offensichtlich nicht der Fall. Auch diese Sicherheit bricht und muss, wenn überhaupt, auf eine neue Weise wiedergewonnen werden.
Aus der Episode vor der kleinen Nordseeinsel vor fast 150 Jahren machen die Autoren Dehe und Engstler ein zeitloses Drama. Manchmal vielleicht ein bisschen zu virtuos getextet, sprachlich auf Hochglanz poliert. Die ergreifende Geschichte von Tjark Evers hat aber jetzt wirklich eine würdige Heimat gefunden.
Das Buch Auflaufend Wasser ist im Steidel Verlag erschienen, hat 120 Seiten und kostet neu in der gebundenen Ausgabe 16 Euro. Und das war es auch schon für heute, unsere 3322. Ausgabe zum Thema Faszination Flaschenpost geht zu Ende. Ich bin Jan Wulff. Einen schönen Sonntag noch.
Das Hamburger Hafenkonzert. Am Sonntag immer um 6 Uhr früh und jeden Dienstagabend von 20 bis 22 Uhr bei NDR 90,3. Wir sind Hamburg.